Viel Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Aibacher, liebe Gemeinde, ich habe ja vom Stefan Fetscher gesagt, ich soll heute hier predigen. Und dieser Tag ist ein besonderer Tag und dieser Predigttext, der hat es in sich. Vielleicht hat er deswegen heute mich gerufen, weil er sich nicht dran wagen wollte, was weiß ich. Sagen wir mal nichts, ne? Also wichtig ist, dass dieser Predigttext verschiedene Seiten hat und ich will auch gleich sagen, ich werde ein paar Vorbemerkungen machen und dann noch zum Text selber was sagen. Zunächst einmal, wir haben ja eben im Glaubensbekenntnis gesagt, das machen wir jeden Sonntag, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber das sagt sich so schnell dahin. Vollziehen wir das noch in unserem Verstand, mit unserem Glauben und mit unserem Leben? Das ist die Frage. Und jetzt im November ist es ja meist so, dass man mehr als sonst ans Vergehen denkt, an den Tod und auch an die Jenseitigkeit. In diesen Minuten wird die Trauerfeier für den Robert Enke in Hannover eröffnet. Da steht jetzt also der Sarg mitten auf dem Fußballfeld im Stadion. Und eins hat mich umgetrieben, da hat einer an dieser Stelle, wo die so viele Blumen dahin gelegt haben, ein Plakat hingestellt und hat draufgeschrieben, Robert, halt die Himmelstür sauber. Robert, halt die Himmelstür sauber. Ich habe mir Gedanken gemacht, was hat dieser Mensch eigentlich damit gemeint? Aber jetzt mal weiter. Alle Völker werden vor ihm versammelt. Können Sie sich das vorstellen? Ich nicht. Man sagt, dass, also das wissen wir, dass das in unserer Welt heute etwa 6,8 Milliarden Menschen leben. Und jeder fünfte davon ist ein Chinese, wie Sie sagen. Aber und kluge Leute, so Historiker, die haben nachgerechnet und haben gesagt, seit es den Homo sapiens, den denkenden Menschen gibt, haben auf dieser Welt bis heute rund 100 Milliarden Menschen gelebt. Und in unserem Text heißt es, alle Menschen, alle Völker werden vor ihm versammelt. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie hat er die alle erreicht, nicht? Wo sollten die sich denn versammeln? 100 Milliarden Menschen. Was muss der für eine Lautsprecheranlage gehabt haben denn? Die ist auch neuer als zu meiner Zeit, gell? Aber wenn ich an Gott glaube, dass er nicht nur existiert, sondern da ist und mich umgibt, dann glaube ich, dass er auch alles kann. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt auch gar keine Gedanken, wie das einmal sein wird und in welcher Weise da die Menschen versammelt werden. Nur die Frage, werden sie wirklich alle dabei sein, auch die Buddhisten und die Hindus und die Muslime und die Leute von der Versammlung aus dem Weihergarten und die von der katholischen Kirche und die Versammlung da noch oben im Vereinshaus und alle sollen da dabei sein. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, aber das steht ja da. So nehmen es denn auch. Wir machen weiter. Und da steht, er wird sie voneinander scheiden. Schafe und Böcke. Und da habe ich mir auch meine Gedanken drüber gemacht. Schafe und Böcke, das könnt ihr ja meinen. Schafe, das sind die weiblichen Schäflein. Und die Böcke, das sind die männlichen Schäflein. So weit käme das noch, wie ihr Männer. Dass da zu Rechten nur die weiblichen wären, die Feministinnen sagen wir heute, nicht? Und links dann nur die Männer, ne? Man hat aber nachgedacht und hat gewusst, die Hirten von damals, die hatten ja verschiedene Arten von so Tieren auf der Weide, Rinder vielleicht auch, aber da ging es um die Schafe und um die Ziegen. So hat man also gesagt, wahrscheinlich hat Jesus in dem Gleichnis gemeint Schafe und Ziegen. Vielleicht kommt uns das eher entgegen, ihr Männer. Naja, gut. Und ich muss sagen, von dem Voneinander scheiden, es gab eine Zeit in meinem Leben, da wusste ich ganz genau, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle geht. Ich bin da inzwischen ziemlich zurückhaltend geworden und werde nicht mehr urteilen vor der Zeit. Ja, ich muss auch sagen, wieso weiß ich so genau, dass ich denn das Ziel noch erreiche? Schließlich habe ich in meinem Leben ja auch viel Mist gebaut. Und wir werden gleich sehen, beide Seiten haben gesagt, Herr, wann? Wir wussten doch gar nicht, was wir taten, als wir irgendwem geholfen haben. Eine Frau auf dem Sterbebett hat zum Vater gesagt, das erlebt man ja manchmal, werde ich da auch meine Lieben wiedersehen? Und dann hat der Vater berechtigterweise entgegnet, ja und die anderen auch. Ja und die anderen auch. Das macht einem dann wirklich zurückhaltend in diesem Urteilen, in dem ganz genau Wissen, wer da rechts und wer da links steht. Lasst uns also da ein bisschen zurückhaltend sein. Wichtig ist mir bei diesem Text, und ich bin noch bei den Vorbemerkungen, es steht nicht nur dieser Text in der Bibel. Und wir wissen davon, die wir so beruflich auch umgehen mit Gottes Wort, dass man immer Dinge gemeinsam sehen muss. Dass wir sagen, den Kontext herstellen, den Zusammenhang herstellen muss mit der ganzen Bibel. Hier in diesem Text geht es ums Gericht, aber es gibt noch andere Texte. Es steht eben nicht nur da von dem richtenden Gott, sondern heute hat man mehr den Eindruck, da reden unsere Theologen mehr von dem liebenden Gott. Gott ist die Liebe und anders war der nie. Und es ist sein Geschäft, lieb zu sein. Das geht so weit, dass wichtige Leute in unseren Tagen sagen, Jesus hat gar nicht für unsere Sünden sterben müssen. Das hat Gott nicht nötig. Der ist so lieb, der nimmt jeden an. Hustekuchen, es stehen eben andere Worte auch in der Bibel. Und die muss man miteinander festhalten und den Zusammenhang aushalten auch in diesem Text. Das ist wichtig. Da steht ja auch bei Jesus, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an mich nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht. So einfach ist das. Oder Paulus sagt, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht werde, wir sagen, in den Himmel kommt, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ja, und was ist jetzt dieser Text? Wir gehen weiter. Die verwunderte Frage, Herr, wann haben wir dich denn gesehen, so oder so? Krank und hungrig und gefangen und nackt und so weiter. Und dann sagen beide Seiten, Herr, wann? Und ich sage noch einmal und bemühe Martin Luther dabei, wie Frau Fetscher vorhin schon mal Luther zitiert hat. Luther hat einmal gesagt, die guten Werke haben keinen Namen. Das hat mich umgetrieben. Das heißt, ich kann nicht registrieren, hier habe ich jetzt ein gutes Werk getan, Strich. Hier habe ich ein gutes Werk getan, Strich. Mach dann so eine Strichliste. Und je nachdem, wie lang der ist, so werde ich dann nachher beurteilt. Ich erinnere, in diesem Text steht bei beiden Seiten, Herr, wann haben wir dich gesehen? Herr, wann haben wir dich gesehen? Und da hatte ich doch so eine Story noch von der Diakonisse am Krankenbett. Wo ist die jetzt? Ach, wenn ich schon mit Zetteln rummache. Ist egal. Jedenfalls hat die einen alten Mann gepflegt, wirklich von Herzen. Und er hat sich das gerne gefallen lassen. Und dann hat er eines Tages zu der Diakonisse gesagt, ach, das ist ja so lieb, was Sie alles an mir machen, für mich tun. Das ist ja nicht bezahlbar, was Sie für mich tun. So viel Gutes. Und dann hat die Diakonisse gesagt, ach, wissen Sie, ich tue das nicht für Sie, ich tue das für Jesus. Und dann hat der alte Mann gesagt, ach, schade. Ich habe gedacht, Sie würden das für mich tun. Ich habe gedacht, Sie würden das für mich tun. Und da merken wir, wie wir mit unserem Urteilen und mit unserer Einordnung von Werken oft schief liegen. Herr, wann ist also von beiden Seiten gesagt worden? Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Da gehört auch noch zu den Vorbemerkungen. Da steht doch, und alle Engel werden mit ihm kommen. Alle Engel, der Menschensohn zum Gericht, auf des Vaters Thron und alle Engel mit ihm. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Es gab eine Zeit, so auch in meinem Leben, so nach dem Krieg, da waren wir alle sehr ewigkeitshungrig. Wir waren ausgedörrt und haben alles aufgenommen, was so Hoffnungsgut der Christen ist. Hoffnungsgut der Christen. Und dann hat man auch mit Engeln gerechnet. Und viele Jahrhunderte haben von den sogenannten Schutzengeln gesprochen. Und das brauchen wir gar nicht so negativ zu sehen. Aber ich habe den Eindruck, dass in unseren Tagen ist das alles weithin zusammengeschrumpft bei den Christen auf Bonhoeffers Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Und von Engeln reden wir nicht mehr. Ist ja auch schwierig. Aber festhalten wollen wir, seine Gegenwart ist unter uns und wie das aussieht und wie das geschieht und so, ist nicht unsere Sache. Wie ist das mit den Nächsten, denen da Gutes getan wird? Leo Tolstoi, der russische Dichter und Schriftsteller, schildert in seiner Erzählung, wo die Liebe ist, da ist auch Gott. Ein Tag im Leben des Schusters Martin. Vielleicht haben Sie die Geschichte schon mal gehört. Dieser ist tief traurig über den Tod seines Kindes. Da vernimmt er die Stimme von Christus, er werde morgen zu ihm kommen. Am nächsten Tag wartet Martin sehnsüchtig darauf, dass Christus nun erscheinen möge. Verschiedene Menschen gehen an seinem Haus vorbei. Ein erschöpfter alter Mann, eine Frau mit ihrem Baby. Beide sind kurz vor dem Erfrieren. Schließlich erscheint noch eine alte Frau, die mit einem Jungen um einen gestohlenen Apfel streitet. Martin redet mit ihnen allen, gibt ihnen etwas zu trinken und zu essen. Aber er ist enttäuscht. Christus kommt den ganzen Tag nicht. Und er hatte es doch versprochen. Erst als er am Abend diesen unseren Predigttext von heute liest, aus Matthäus 25, da versteht er, er ist ja zu mir gekommen. In den Menschen, die bei mir angeklopft haben, die mir zum Nächsten geworden sind. Und das ist wichtig. So, jetzt bin ich auch fertig mit den Vorbemerkungen. Noch ganz kurz, drei Überschriften. Keine Angst, ich mache das nicht lange. Die erste heißt, wir vor Christus. Das wollen wir doch jetzt mal festhalten. Dass Gottes Wort, und nicht nur an dieser Stelle, muss man wieder sagen, sondern auch an anderen Stellen, davon redet, dass wir uns zu verantworten haben. Dass einmal ein Ende ist mit unserem irdischen Leben und dass einmal ganz am Ende alle vor Gott erscheinen müssen. Und dass den Christen insbesondere gesagt ist, was heute und die kommende Woche Wochenspruch ist, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das alles muss man im Neuen Testament zusammenhalten. Wir vor Christus gestellt. Das ist wichtig, dass er auch über unserem Leben das Sagen hat. Und da muss man sich vor ihm öffnen und muss sein Herz auftun. Und muss ihn tun lassen, dass er uns verändert, auch in sein Bild, in sein Wesen hinein. Wie gesagt, ich bin froh, dass dieser Text aus Matthäus 25 nicht der einzige Text im Neuen Testament ist. Wir können versuchen, vor Gott unterzutauchen, uns durchzumogeln geradezu, aber das geht nicht. Wir werden einmal, so wie es in Psalm 90 ausgesagt ist, dem Psalm von Mose, vor Gott erscheinen müssen, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Wir werden irgendwann einmal vor Gott zitiert. Und dann, wir wollen das doch heute bitte mal aushalten, dass das so passieren kann und wird. Zweitens, Christus im Anderen. Das steht ja in unserem Text, dass da plötzlich Jesus sagt, was ihr getan habt, da einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan. Es ist nicht so, wie wir das in Asien ja erlebt haben, dass wenn etwa die Hindus so die Hände zusammentun, sich vor einem anderen Menschen so verbeugen, dass sie dann im Anderen den Gott begrüßen. Nein, nein, der Andere ist nicht Gott für mich. Aber Gott kommt im Anderen unter Umständen zu mir und klopft bei mir an. Und das ist auch wichtig, dass wir das sehen. Das habt ihr mir getan, steht da. Dieser Nächste ist in ganz bestimmter Weise beschrieben. Hungrige und Durstige, Ausländer und Ausgebeutete, Fremdlinge und Nackte, Kranke und Knastbrüder. Man kann dies alles auch Humanismus nennen, also Menschlichkeit. Das kann man. Aber wir Christen wissen da ein bisschen einen größeren Zusammenhang. Den sollten wir heute einmal festhalten. Man kann ganz einfach nicht Christ sein, ohne dass sich dies am Bedürftigen niederschlägt. Ich habe so die letzten Jahrzehnte manchmal den Verdacht gehabt, dass wir unsere soziale Seite, auch wir Christen, delegieren, sehr leicht delegieren an den Staat. Wir zahlen ja schließlich Steuern. Da kann der Staat bitteschön auch für die Armen und alle sorgen. Oder dass wir auch unsere soziale Seite verlagern ins Ausland. Sagen wir, müssen den hungernden Völkern helfen und dann vergessen, dass auch der Allernächste ganz in unserer Nähe dazugehört. Und wir können nicht sagen, dafür sind andere zuständig. Die vertikale Begegnung mit Gott, also diese vertikal heißt von oben nach unten, von Gott zu uns herunter, muss sich immer oder schlägt sich immer auch im Horizontal auf der Ebene unseres Menschseins nieder. Diese geforderten Liebestaten sind nicht die sogenannten guten Werke, mit denen wir vor Gott bestehen, sondern jene Werke, das sagen wir jetzt als Christen, von denen Paulus einmal im Epheserbrief sagt, wir sind geschaffen in Christus zu guten Werken, die er für uns geschaffen hat. Das heißt, sie sind in unser Leben hineingeordnet. Drittens. Die dritte und letzte Seite kommt so deutlich gar nicht in unserem Text vor. Aber da wir das ja miteinander zusammenhalten wollen, heißt nun das dritte, Christus für uns. Christus für uns. Es gibt keinen Heilsautomatismus, auch nicht für die Christen. Man kann nichts einklagen, aber wir dürfen das annehmen, was Gott uns darreicht und hinhält. Die Möglichkeit des Scheiterns bleibt auch für uns Christen bis zuletzt. Jesu Werk besteht eben nicht darin, generell unsere Situation zu verharmlosen, sondern uns aus unserer faktischen Verlorenheit herauszuheben. Darin liegt verborgen und nicht an der Oberfläche das Evangelium, die Heilsbotschaft dieses Textes. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden, damit wir nicht verloren gehen müssen. Und ich sage es nochmal, Gott sei es geklagt, diese Tendenz, die sich heute bei manchen Theologen und Pastoren auch, Pastorinnen, muss man dazu sagen, niederschlägt, ist, Gott ist Liebe und er hat es nicht nötig, dass jemand dafür stirbt, dass Sünde wieder gut gemacht werden kann. Wir wollen das, liebe Gemeinde, festhalten für uns ganz persönlich. Jesus ist am Kreuz mein Heiland geworden. Jesu Heil, Jesu Vergebung Jesu Gnade kann heute angenommen werden. Darum schließe ich auch mit Zinzendorfs Satz, und das Lied stammt nicht nur von Zinzendorf, sondern auch von Christian Gregor. Beide ihre Gräber habe ich mal in Herrnhut in der Oberlausitz besucht. Das heißt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden ruht. So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wär. Und dieses Lösgeld ist Jesus am Kreuz und der Auferstandene. Auf diesen Tag will ich zuleben, mit ihm will ich leben und sterben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.